Das waren unglaubliche Stunden und Tage, die wir hier bei dieser Pfingsttagung in Bobengrün erlebt haben. Ich denke zurück an so viel, was ich tief eingegraben hatte. Ich denke zurück an die Begegnungen mit euch. Ich denke an das herrliche Wetter, an diese wunderbare Landschaft des Frankenwaldes. Es gab es ja auch mal bei den Jesusjüngern, dass sie so erhoben waren über das, was sie erlebt haben. Da haben sie Jesus einen Vorschlag gemacht, wir bauen 3 Hütten und dann bleiben wir hier. Und nach einem kurzen Moment sahen sie bloß noch Jesus. Und alles andere, das war nicht mehr wichtig. Nicht, dass es euch zum Vergessen geraten ist. Ihr müsst wissen, das Tollste und Schönste und Größte liegt jetzt vor uns. Und bei Christen gibt es nie Rückblick. Sondern das, was wir gehört haben, das lässt uns umkehren und vorwärts blicken. Und ich wünsche euch das, dass es euch so geht. Sie sahen niemand mehr als Jesus allein. Wenn ihr zurückgeht, langweilige Christen, die blicken immer rückwärts. Aber wer begriffen hat, was hier geschehen ist, der blickt vorwärts. Und ich lese euch aus dem Ende des Matthäus-Evangeliums von Vers 16 ab. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen, auf allen Kontinenten der Welt. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es waren tatsächlich nicht so viele wie hier. Es waren nur 11 Männer. Und es war eine ganz traurige, kümmerliche Veranstaltung. Es waren Leute, die versagt haben und auch jetzt in diesem Augenblick. Das heißt, da etliche aber zweifelten. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Dass man Jesus gegenüber zweifelt. Also das war eine Gruppe, mit der man keinen Staat machen konnte. Diese jämmerliche Versammlung, die hatte kein Empfehlungsschreiben, sie hatte kein Geld. Sie hatte keinen Fürsprecher, sie hatte kein Konzept, sie hatte keinen Plan. Ärmlicher können Jesusleute nie in der Welt auftreten wie diese 11 Männer. Sie hatten keine Zentrale. Was sollen die in der Welt ausrichten? Kläglicher Haufen. Aber Jesus gibt ihnen eine Zusage und eine Verheißung. Und ich möchte, dass du das heute verstehst, warum das Tollste und Größte jetzt kommt. Ich kenne nicht deine Gemeinde. Ich kenne nicht den Verein, der bei dir zu Hause sich trifft. Ich kenne deinen Hauskreis nicht und deine Jugendgruppe nicht. Es mag sein, es ist ein kläglicher Haufen. Und da sind auch ein paar dabei, die zweifeln und da ist nicht viel los. Aber wenn dort Jesus in der Mitte ist, wenn ihr auf das hört, was Jesus euch sagt, der ist auferstanden und lebt, er wird vor euch hergehen. Er will zu euch reden und er will euch das ganz, ganz groß machen. Er hat das versprochen und er darf das so nehmen und sagen, entweder Jesus bist du der größte Gelügner, oder gerissenste Betrüger oder Schwach, wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und das will ich glauben und dir will ich vertrauen. Das war ja das Geheimnis dieser 11 Männer, dass sie Jesus glaubten. Was heißt das? Seinem Wort glaubten. Wenn Jesus es sagt, dann ist das bombenfest. Dann kann man sich absolut darauf verlassen, dann gilt das. Egal, was ich sehe, auch wenn ich verzweifeln will, wie kümmerlich alles aussieht, wenn Jesus da ist und wenn das gilt, mir ist gegeben alle Gewalt. Dann hat der Teufel ausgespielt, dann kommt es nicht drauf an, was Menschen tun, sondern kommt es bloß noch drauf an, was Jesus tut. Und in der Situation sind wir jetzt, wenn wir auseinandergehen. Und das macht es uns leicht, das Auseinandergehen, weil wir das erleben wollen. Ich muss immer noch dran denken, wie das für die 11 Männer wohl war, als sie das gehörten, was Jesus sagt. Also ich hätte gesagt, Jesus, halt deinen Mund. Wer will denn das verstehen können? Glaube, wer es will. Ich kann es nicht fassen. Wo ist denn deine Macht? Gerade haben sie dich ans Kreuz gehängt und der Pilatus sitzt noch auf seinem Thron und der Hohe Rat und das Volk, das ist immer noch so ablehnend. Wo ist denn irgendwo was, was ich sehen kann? Das ist ja immer so mit dem Evangelium, mit allen Jesusworten. Wenn du bei deinem Bibellesen sagst, das geht gegen den Strich meines Denkens, wie soll ich das fassen können? Jesus, das Licht der Welt, Jesus, der einzige Weg, gibt es ja nicht viele Wege, nein, der einzige Weg, er, das Leben, wirklich ist das wahr. Die Worte, die Jesus sagt, die sind so unerhört, die sprengen unser Denken. Und das geht gegen alle unsere Erfahrungen, die wir haben. Aber diese 11 Männer glaubten Jesus. Das war das Geheimnis. Sie vertrauten Jesus absolut. Das heißt, sie glaubten seinem Wort, seiner Zusage. Und dann sind sie losgegangen. Und sie haben den ganzen Weltkreis erregt. Diese 11 Männer nicht mehr. In ihrer Schwäche. Da war nichts dazwischen passiert. Die haben keine Ausbildung gemacht. Die wurden nicht trainiert. Sondern die eine Voraussetzung hatten sie. Sie glaubten Jesus und seinem Wort. Wir haben in unserem Jugendbibelkreis mal die Apostelgeschichte durchgenommen. Und das war immer wieder faszinierend. Da waren diese 11 Männer und dann steht plötzlich da, und der Herr. Der tat hinzu. Und da wurden viele gläubig. Und der Herr wirkte. Und da geschah etwas. Das wünsche ich dir, wenn du hinausgehst, dass du diese Erfahrung machst. Da hatten plötzlich diese ängstlichen, zweifelnden Männer einen ganz großen Mut. Das ist das Schönste in der Pfingstgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist ja ein großes Raten bei vielen Gläubigen und große Unsicherheit, wenn man sich fragt, hast du den Heiligen Geist? Und ich hoffe und ich wünsche, das musst du wissen. Du kannst ohne den Heiligen Geist nicht mal glauben. Du kannst das Wort von Jesus gar nicht verstehen. Und das Wunderbare ist die Kraft des Heiligen Geistes. Was tut denn der Heilige Geist? Jesus hat es in Johannes 14 und 16, guck da mal genau hin, uns ganz simpel erklärt. Der Heilige Geist überführt die Welt von der Sünde und vom Gericht. Sonst versteht das niemand. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für unsere Sünde und vom Gericht Gottes. Und dann heißt es, und er wird mich verklären. Das ist das Größte vom Heiligen Geist. Dass er uns Jesus und sein Wort verständlich macht und erklärt. Und so war es bei diesen Männern. Und sie sind in diese Welt hineingegangen. In diese Welt, wo die Lüge herrscht. Wo das Geld triumphiert. Wo Versagen ist und Sünde. Und da sind sie hineingegangen, wo andere Herren herrschen, sind sie hineingegangen und haben von Jesus erzählt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Schlicht erzählt, du kannst nie mehr tun, als bloß weitererzählen, was Jesus dir gesagt hat. Mir ist ganz groß Wo sind sie denn zuerst hingegangen? Wieder zurück an den Platz, wo sie genau hergekommen sind. Das wird oft vergessen. Dort, wo du herkommst, dein Ort, deine Familie, dein Jugendkreis, geh du zurück und erzähl von Jesus und sei ein Jesuszeuge. Dort, wo die Leute sind, die du nur kennst, dass sie gespottet und gelacht haben, dass sie nichts wissen, geh dorthin. Am Pfingsttag in Jerusalem gab es eine Bewegung und Tausende von Menschen kamen zum Glauben. Und der Petrus hat nichts weiter gemacht, als er ein paar Bibelstellen ausgelegt hat und erzählt hat, Jesus ist auferstanden und erlebt. Und den Menschen fuhr es ins Herz, ins Gewissen und sie taten Buße und kamen zum Glauben. Also das muss ich wissen, das muss Jesus tun, das können wir nicht tun, aber er will es tun. Der schwierigste Platz, wo er dich hinsenden kann, der Ort, aus dem du kommst, dort, wo du herkommst. Und jetzt wird's spannend. Ich bin gespannt, was du in den nächsten Tagen mit Jesus erlebst. Wenn du zurück bist in der Schulklasse, ach, wie ist das oft für die Schüler, wenn sie dann zum Schülerkreis einladen und die anderen höhnen. Und da wissen ein paar in deiner Klasse, du warst da auf dem Pfingstjugendtreffen und die grinsen schon. Junge Leute können unerbittlich hart sein mit ihrem Spott. Und du sagst, ja, ich war dort, ich will dir erzählen von Jesus. Weißt du, dass Jesus sich zu dir bekennt, obwohl du ein schwacher Mensch bist, obwohl du viele Fehler hast, und bekennt sich zu deinem Zeugnis, und der Geist Gottes, der Heilige Geist, wirkt durch dein Wort. Übrigens, auch wenn du nicht gleich Erfolg siehst, das kann oft viel, viel später aufgehen, das ist ja bei uns oft auch so gewesen, dass das Jahre später aufging, was uns einer gesagt hat, wo wir begriffen haben, um was es geht. Geh wieder zurück, dort, wo man dich kennt, zur schwierigste Platz. Träum nicht was anderes zusammen. Der Platz, wo du herkommst, ist das Erste. Aber dann ist das wichtig, dass Jesus sagt, geh. Wir wollen hier keine Hütten bauen, wir wollen zurück. Aber das mit dem Gehen ist ganz wichtig, weil Christen so gerne sitzen bleiben. Die suchen gerne sichere Mauern, hinter denen sie sich verstecken, wo man schön singen kann und wo man so schön beten kann. Und das war Jesus wichtig, zu gehen. Lest das mal nochmal nach bei Jesus. Da heißt, Jesus ging umher in ihren Dörfern. Warum ist denn Jesus rumgelaufen? Hat Jesus die Orte inspizieren wollen? Jesus sucht Menschen zum Gespräch. Was mich hat das auch überwältigt, so eine Versammlung und so ein Zuhören, wie ihr das jetzt tut, das ist wunderbar. Aber trotzdem sind die meisten Menschen nicht auf den Großversammlungen zu dem Glauben an Jesus gekommen. Meiner Rechnung nach, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich behaupte, 95% aller derer, die zum Glauben an Jesus kamen, sind im persönlichen Gespräch unter vier Augen zu Jesus gekommen, zum Glauben. Und das wird oft übersehen, dass wir sagen, das ist nicht so wichtig, das ist das Allerwichtigste. Dein Wort, gerade du, wie du sagst, so ganz natürlich und echt, wie du es empfangen hast. Und wenn Christen losgehen und loslaufen, dann liegt ein ganz besonderer Segen Gottes drauf. Ich bin oft traurig, dass in unseren Gemeinden so wenig Hausbesuche gemacht werden. Das ist ein ganz großes Versäumnis in unserer Zeit. Wir mögen über Gemeindewachstum denken, wie wir wollen. Ohne Besuche geschieht gar nicht viel. Wir können Leute zusammentrommeln, die laufen genauso schnell wieder auseinander. Die Besuche sind wichtig, dort, wo die Menschen leben. Müssen keine langen Besuche sein. Such die jungen Leute auf, da, wo sie sitzen. Guckt ihr Zimmer an, was sie für Poster in ihrem Zimmer haben. Und dann erzählt dort den jungen Leuten, was euch bewegt von Jesus. Sucht sie auf. Es gehört ja zu diesem Pfingstjugendtreffen in Bobengrün. Sind wieder angeklungen, wir wollen es nochmal sagen. Da waren junge Männer im Frankenwald. Und die wussten, dass der Martin. Und dann sind sie dorthin gegangen an sein Krankenbett. 17,5 Jahre lag er mit seinem Rückenleiden da. Und da haben sie Versammlung gemacht. Der Martin war ein Jesus-Jünger. Aber sie haben ihn nicht allein gelassen in seiner Matratzengruft. Sondern sie haben die aufgesucht. Und das ist so wichtig, dass wir die aufsuchen, die Ermutigung und die Stärkung brauchen. Und daraus, aus diesen Besuchen, aus diesen Pfingsttagungen ist das erwachsen, hier in Bobengrün. Und dass da einer war, ein Schuhmacher namens Heiner, der hier auf die Bauernhöfe ging und das Schuhwerk in Ordnung gebracht hat. Er war oft 6 Tage lang auf einem Bauernhof, um die Schuhe alle zu flicken. Und abends hat er von Jesus erzählt. Das sind Bibelstunden gewesen. Das sind die Vorfahren zum Glauben an Jesus gekommen. Und da liegt ein Segen drauf, aufs Hingehen, aufs Weitersagen, dort, wo die Menschen leben, in dem Umfeld. Aber wir haben unter uns auch Leute, die gehen weiter weg. Die Kerstin Weiß aus Oberkotzau, die geht nach Bunia im Ostkongo, ein ganz schwieriges Gebiet. Für mehrere Jahre. Aber das ist so wichtig, weil das nach dem Willen von Jesus ist, hingehen. Ja, jetzt, was ist denn dein Platz? Das hat ja schon viele beschäftigt. Soll ich jetzt auch wohin gehen? Manche kommen ja mit ganz fixen Vorstellungen und sagen, Gott hat mich nach Malaysia berufen. Ich habe immer Skepsis. Vielleicht hat da einer bloß gerade einen schönen Film im Fernsehen gesehen und das hat ihn gepackt und jetzt meint er, sei Gottes Stimme gewesen. Weißt du, wie man das macht? Du hast eine Berufung, ein Jesuszeuge zu sein. Über den Platz, wo du geeignet bist, da fragt deinen Seelsorger und die Leiterin deiner Gemeinde, sonst geht's schief. Wir haben manchmal falsche Vorstellungen und die, die dich kennen, die deine Belastbarkeit kennen, die auch deine Gaben kennen, die sollen darüber entscheiden und die fragt doch, meinst du, das wäre was für mich? Und dann sind es oft die Missionsleitungen, die es ganz anders machen. Viele große Missionare hatten Ideen, Livingston hat immer eine Berufung nach China gehabt. Und die Türen waren alle verschlossen. Und dann ist er widerwillig nach Afrika gegangen und wurde der größte Afrika-Missionar. Adoniram Tschatzin hat zu Gott gesagt, ich gehe in alle Länder der Welt, aber ich gehe nicht nach Burma. Gott hat ihn nach Burma gesandt. Die Führung Gottes sieht oft anders aus, quer zu unserem Denken. Lass dich von den Seelsorgern beraten. In der Apostelgeschichte gefällt mir das immer, wie die Gemeindeleiter zusammenkamen und den Heiligen Geist befragt haben. Das ist eine Sache, wo der Geist Gottes uns leiten will. Und da sollen wir nicht nach fertigen Programmen, Herr, wo willst du mich haben? Ist das richtig daheim? Soll ich in die Diakonie gehen? Oder soll ich in die Weltmission gehen? Redet doch wieder drüber in euren Gruppen. Und es ist schön, wenn ihr die besten Leute freigebt für den Dienst. Die Berufung von Jesus erfolgt zum Zeugenamt, der Platz, wo es geschieht, der erfolgt durch die Schwestern und Brüder am Ort, die Verantwortung tragen, die dich bereden und die dir helfen können. Weißt du, wie das Evangelium zu uns nach Deutschland kam, wie die alten Germanen Jesus gefunden haben? Es waren ja wilde Gesellen, die verrückte Gottheiten angebetet haben in Germanien. Wilde Krieger, die viel unschuldiges Blut vergossen haben. Und dann sind aus Irland die urschottischen Mönche gekommen. Die haben alles verlassen. Die hatten nur eine Decke über dem Arm, um sich nachts drüber zu legen und nicht zu frieren und sind durch Germanien gezogen. Kolumban und Gallus hießen die und andere seiner Freunde. Und die haben hier unter den Germanen von Jesus erzählt und von dem Erbe leben wir. Und heute bricht ja in der Welt eine ganz große Erweckung aus. Das hat es noch nie gegeben. Und zwar immer dort, wo die Verfolgung so groß ist in unseren Tagen. In China, in Laos, in Kambodscha, in Kuba, in Nordnigeria, wo es viele Blutsopfer zu beklagen gibt und das Evangelium läuft. Und wenn wir denen helfen können, dann wollen wir die besten Leute freigeben für die Weltmission. Also Mut. Mut haben wir alle nicht. Das waren alle Feiglinge ihrer Natur nach. Der Paulus hat einen Mitstreiter gehabt, Timotheus. Es war ein ängstlicher Typ, dazu noch etwas kränklich. Und dem hat Paulus zugerufen, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Heilige Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht, der Besonnenheit. Timotheus, in dieser Kraft dürfen wir Jesus dienen in dieser Welt. Das macht mutig. Aber das macht uns auch jetzt unüberwindlich stark. Unüberwindlich stark. Jesus sendet uns in die Welt. Da haben wir nicht bloß Angst vor dem Widerspruch, vor der Gottlosigkeit in der Welt. Die Welt ist eine ganz große Not. Die Welt ist eine große Versuchung für uns.
Viele haben ihre Seele verkauft und nur noch das Geld gesucht.
Das ist was ganz Furchtbares.
Wenn Jesus Leute in der Welt nur noch im Geld nachjagen und andere jagen nur der Ehre nach und andere wollen nur noch Karriere machen und andere, die kommen von ihren schmutzigen Gedanken immer los, die in der Welt üblich sind, die sie irgendwo sich im Internet aufgeladen haben und das beherrscht sie. Sag mal, wer kann denn in dieser Welt überhaupt bestehen? Ist das keine Gefahr? Wenn diese Jesus-Leute in die Welt hineingehen, nach Rom, nach Athen, wo ein ganz anderer Geist herrscht. Du musst immer wissen, wir sind so leicht versuchlich. Und mach da bitte keine großen Sprüche. Jeder von uns erliegt in den Versuchungen der Welt. Und wir können jetzt viel erzählen über ganz dunkle Dinge. Wie wir oft wieder in die Fallen des Teufels getappt sind. Wie Streit in unseren Versammlungen herrscht und wie da ganz üble Dinge ablaufen. Und die Christenheit, das könnt ihr aus der Geschichte sehen, die ist oft dieser Versuchung erlegen, Machtkirche zu sein und vor der Welt zu protzen. Es war Weltkirche. War nichts mehr von Jesus da, von seinem Geist des Dienens, vom Evangelium der Erlösung. Ganz wichtig, nur einer hat diese Welt überwunden. Du nicht und ich nicht, aber Jesus. Und wenn du auf Jesus blickst, kannst du alle Versuchungen der Welt überwinden. Dann kannst du Sieger sein. Und der Teufel kann dir keine Falle mehr stellen. Und wenn du hineinfällst, dann blick auf Jesus. Da sagt ja Jesus so groß in dieser Rede, wo er vom Heiligen Geist redet, Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig. Seid getrost, seid mutig, wagt doch was. Ich habe diese Welt überwunden, ich habe gesiegt. Die Welt hat verloren. Und wenn du dann bei Jesus bist, dann könnte ich die Versuchungen gar nicht mehr packen. Liegt doch keine Erfüllung drin, keine Freude. Und dann kann die Welt dich locken mit allem, was sie will. Für Christen ist die Welt eine große Versuchung. Die Welt will uns über den Tisch ziehen. Wir sagen, kommt ihr Christen, macht mit. Und wir wollen auf Jesus hören. Und wir wollen stark werden durch Jesus. Und das ist ganz wichtig. Deshalb wollen wir, wenn wir draußen sind, wieder nicht bloß Versammlungen abhalten und Menschen beeinflussen. Bernhard Reps von der Bibelschule, der Fackelträger, der hat vor vielen Jahrzehnten, wie er bei uns Zurüstung gehalten hat zum Mitarbeiterdienst, die schöne Geschichte erzählt von dem Angler. Bernhard Reps ist ja vor wenigen Tagen heimgerufen worden in die Ewigkeit. Und in Dankbarkeit für seinen Dienst will ich das nochmal erzählen. Wie der Angler heimkommt und die Frau sagt, hast du was gefangen? Er sagt, oh, das Wetter war wunderschön. Hast du was gefangen? Oh du, ich hatte eine herrliche Zeit, ich habe mich... Es war wunderschön, ich habe mich erholt. Hast du was gefangen? Hast du Fische gefangen? Und Bernhard Reps hat uns so wichtig gemacht, wenn du für Jesus Zeuge bist, dann geht es darum, dass du Fische fangen musst. Was sind denn Fische? Jünger machen. Das hat ja Jesus wortwörtlich aufgetragen. Wir sollten Jünger machen. Nicht bloß Besucher zählen. Jünger machen. Das hier in Bobengrün am Ende ganz wichtig. Werden durch dein Zeugnis Menschen Jesus-Jünger. Was heißt das denn? Lehrlinge von Jesus. Schüler von Jesus. Die so demütig sind wie Jesus. Die so sanftmütig sind wie Jesus. Die ihr Herz reinigen lassen. Die Jesus nachfolgen durch dick und dünn. Mir ist das ganz wichtig. Wie macht man das? Wie kann man das? Kannst du das? Das waren ja auch ganz ungeeignete Leute, die hatten nicht mal einen Kurs besucht. Ich bin nicht gegen Kurse. Ich bin auch nicht gegen Ausbildung. Aber das Entscheidende, das Allerwichtigste ist, dass der Heilige Geist Menschen zu Jüngern machen will, die Jesus ganz gehören, die Jesus eigen sind. Ich gebrauche immer gerne ein Wort, das ist klar, damit wir uns nicht aufteilen in Denominationen und Konfessionen. Jesus-Leute. Leute, die in Wort und Werk und Wesen Jesus ähnlich sein wollen, ihm folgen, sein Wort herrschen, sein Kommando akzeptieren, ihn als Autorität haben in ihrem Leben. Und das ist so wunderbar, dass Jesus das erfüllt. Jünger, die Gemeinde von Jesus wird nur durch Jesus-Leute gebaut, die Jesus gehören, ganz und völlig. Und das ist unser Dienst. In unseren Tagen wird immer viel über die Gaben gesprochen. Viele haben schon alle Tests durchlaufen, alle Farbentests, welche Gaben sie haben. Da habe ich Zweifel.
In der Bibel finde ich das gar nicht, dass Jesus so unterschied. Natürlich gebraucht er auch deine Gaben, wir wollen dankbar sein. Aber das Wunderbarste ist, dass er die, die er berufen hat, auch begabt. Und ich habe es oft erlebt, dass wir junge Leute zur Leitung eines Jugendkreises eingesetzt haben. Und sie sind gewachsen mit der Aufgabe, wenn sie Jesus als Herrn akzeptiert haben. Und es gibt in der Missionsgeschichte tolle Leute. Eine Frau, die bei allen Missionsgesellschaften abgeblitzt ist. Sie war auch von kümmerlicher Gestalt und hat nicht mal ihre Volksschule zu Ende gebracht. Die Gladys Elbert. Und sie hat so Missionsgeschichte für Jesus geschrieben. Eine unbegabte Frau, die Jesus brauchbar machte. Du, Jesus macht dich brauchbar in der Situation. Der gibt dir das richtige Wort im Augenblick. Du kannst sein, du weißt es noch gar nicht, er gibt es dir im entscheidenden Augenblick. Darum sagt Jesus, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Alles. Das ist so wichtig. Alles, was Jesus befohlen hat. Die anderen Dinge könnt ihr für unwichtig ansehen. Was Menschen noch dazu gesetzt haben. Alles, was Jesus sagt, ist wichtig. Die Jesusworte sind. Und die gelten absolut. Was er sagt und was er tut. Von seiner Königsherrschaft. Kompromisslos. Das gilt. Lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Der Krebsschaden heute in unserer westlichen Christenheit, warum wir überall Schwindsuchten in Gemeinden haben, ist, weil wir dieses Wort nicht mehr befolgen. Alles tun, was Jesus sagt. Was er euch sagt, das tut. Da liegt's drin. Alles halten, was er uns gesagt habe. Und deshalb schwätzt nicht bloß über Religion und über Glauben, sondern lebt das und ladet andere dazu an. Wir wollen das einfach mal tun. Wir wollen nicht drüber reden, sondern wir wollen das tun. Weil im Gehorsam die ganze Freude mit Jesus liegt. Die ganze erfüllte Freude dieses Lebens mit Jesus. Noch ein letztes, du bist nie allein. Doch, das werdet ihr erleben. Der Kerstin habe ich es gestern schon gesagt, die in den Kongo geht, am 6. Juni habe ich es gesagt. Es dauert keine 4 Wochen, dann hast du den ersten Burnout. Das kommt natürlich, weil wir, wenn wir rausgehen, und wir sind ja Deutsche, meinen wir immer, an unserem Wesen müsste die Welt genesen und Afrikaner müssten so ticken wie die Deutschen. Und dann ist man frustriert, wenn alles daneben geht und die Leute sich abwenden und alle Türen zugeschlagen sind. Aber dann ist Jesus da. Und das wirst du in den dunkelsten Stunden erleben. Ich habe als junger Jugendpfarrer im Schwarzwald erlebt, tolle Jugendarbeit. Und dann kam ein Abend und da war niemand mehr da. Und da bin ich auf die Knie gegangen und habe wieder gelesen, dass Gott unser Feind werden kann und gegen uns streiten, wo wir was machen wollen von uns. Und wir hatten nachher Bezirksbibelstunden mit 200 jungen Leuten an der gleichen Stelle. Das hat der Herr getan. Und wir wissen, dass alles, was kommt, nur von ihm kommt. Und das muss erbetend sein. Und wenn du in dieser Welt etwas bewirken willst für Jesus, wenn du Jünger machen willst, noch nie hat ein Christ einen anderen bekehren können. Sie sind überhaupt noch nie gegangen. Kann immer nur der Herr tun durch den Heiligen Geist. Und das müssen wir wissen, das Geheimnis. Und dass Menschen im Glauben auch das tun und Gehorsam widerlegen, das ist so wichtig. Hast du deine persönliche Stille am Morgen des Tages? Damit dieser Burnout nicht kommt und dieses Ausgebranntsein und dieses Leersein, dass Jesus dir das so groß machen kann in seinem, was steht ja alles schon da drin, genauso wie es Jesus uns gesagt hat, ohne mich haben wir heute Morgen gehabt, könnt ihr gar nichts tun. Nichts. Hallo? Na, nichts. Und das ist so schwer, wenn man dann hauptamtlich was will und das Herz brennt und sagt, jetzt will ich ganz Afrika sanieren in der großen Not. Ich sage, ohne mich klappt nichts. Aber mit mir. Ganz viel. Und deshalb ist das so wichtig, was Jesus getan hat. Mir ist eine Begegnung mit einem Christen in China ganz groß geworden, der zu den Hausversammlungen gehört hat und der erzählt hat, ich war Anführer der Roten Garden. Das war die schlimmste Gruppe, die die Christen verfolgt hat in der großen Mao-Revolution, die alle Kirchen niedergerissen hat, geschlossen hat. Und er sagt, wir haben einen alten Pfarrer gefunden. Ich war über 10.000 Rotgardisten, habe ich Kommando geführt. Und wir haben einen alten Pfarrer getroffen. Und auf dem sind wir rumgetrampelt und haben ihn zu Tode gefoltert. Und im Sterben hat er gebetet, Herr, führe sie zu dir. Und er sagt, ein Jahr später, es war noch der Höhepunkt,
vom Mao-Kommunismus bin ich Christ geworden. Weil das Gebet wirkt und weil Jesus wirkt. Und das musst du wissen, wenn du nach Hause gehst. Das ist absolut wahr und gültig. Und neulich hat mich der Leiter der Fackelträger in Indien in den Hindukusch eingeladen, hat eine tolle Bibelschule oben in den Bergen und wir haben Abschied gefeiert mit den Bibelschülern. War ein schöner Abend, wir haben noch miteinander gegessen. Und dann fingen die plötzlich an zu heulen. Sag, Satish, was ist denn da los? Satish Son ist der Leiter dort aus einer Brahmanenfamilie, der einflussreichsten Familie, einer der einflussreichen Familien, dem Kastensystem. Da sagt er, was ist denn da los? Da sagen wir, warum heulen wir? Und dann erzählten die Bibelschüler, wir kommen aus einer Hindu-Familie. Unsere Eltern wissen gar nicht, dass wir hier auf einer Bibelschule waren. Wenn wir heimkommen, sind wir die einzigen Christen. Da war ein junger Mann aus Nepal dabei, sagt, ich komme von den Guerillatruppen der Maoisten. Wenn meine Kumpels wissen, was mit mir geschehen ist, dass ich Jesus-Jünger bin, die schlagen mich tot. Dann sind wir hingesessen und haben gesagt, wir beten mit euch. Und Jesus geht mit dir. Bei dir daheim gibt es keine Mao-Terroristen. Und bei dir daheim gibt es keine fanatischen Hindu-Eltern. Deshalb musst du die Feigheit überwinden, das Genieren mit dem Evangelium von Jesus. Aber Jesus hat dich nicht bloß berufen, sondern er sendet dich und sagt, jetzt geh. Geh du wieder und ich bin mit dir. Alle Tage, alle Nächte, alle Stunden. Verlass du die Hand von Jesus nicht. Bis an der Weltende. Mensch, was haben wir für eine wunderbare Zukunft. Amen.